Heute geht es um das Thema Jagd. Und heute habe ich einen ganz besonderen Podcast-Gast hier, nämlich die liebe Hanna Reuter. Wenn ihr wissen wollt, was Drohnen, Jagd, Kidsrettung miteinander zu tun haben und wie die liebe Hanna da ins Spiel kommt, dann bleibt auf jeden Fall dran.
Welcome to the Copter Pro Podcast, your podcast all about hunting and drones. Each episode will help you to understand modern hunting and all about the technology. Let's change the game.
Herzlich willkommen zurück zu dieser Podcast-Folge. Euer Alex hier von Copter Pro und heute bin ich nicht alleine. Heute habe ich einen Podcast-Gast hier, nämlich die liebe Hanna Reuter. Hanna, wer bist du? Was machst du? Stell dich mal kurz vor für unsere Podcast-Gäste.
Hallo Alex, herzlichen Dank für die Einladung erstmal. Also mein Name ist Hanna Reuter, ich komme aus dem schönen Schwabenland nahe Stuttgart, bin seit vielen, vielen Jahren jagdlich aktiv, bin mittlerweile auch beruflich in der Jagd unterwegs, bin Chefredakteurin für das Verbandsmagazin des Bayerischen Jagdverbandes, was so knapp 50.000 Leser hat im Monat und bin jetzt momentan aber in Elternzeit, also habe mich gerade um ein kleines eigenes zweibeiniges Produkt zu kümmern. Und bin ansonsten aber auch privat natürlich ganz viel in der Jagd unterwegs, vor allem über die Hunde oder mit den Hunden und aber auch tatsächlich mit der Drohne, was Kidsrettung und andere Sachen angeht. Und deshalb bin ich, glaube ich, heute auch hier.
Genau, richtig. Ich habe mir gedacht, wir haben ja immer interessante Gäste hier und meine Stimme kennen ja schon ganz viele. Deswegen ist es immer schön, Interviews zu führen. Du bist auch Jägerin. Du hast gerade auch was vom Bayerischen Jagdverband gesagt. Vielleicht erzählst du uns einfach mal deine Geschichte. Wie bist du überhaupt zur Jagd gekommen?
Ja, also ich bin tatsächlich wie wahrscheinlich ganz viele Frauen und ganz viele Menschen überhaupt über die Hunde zur Jagd gekommen. Also ich habe seitdem ich denken kann mit Hunden zu tun und habe immer auch irgendwie mit den Hunden was gearbeitet und kam dann über den Hundesport irgendwann auf dem Hundeplatz an eine Jägerin, die den Hund da eben ausgelastet hat und die aber auch mit den Hunden auf Drückjagden war. Und so habe ich dann die Jagdhundearbeit kennengelernt und fand es ganz cool und habe da auch geholfen. Und dann hieß es aber irgendwann, okay, wenn du mit den Jagdhunden arbeitest, dann solltest du irgendwann mal auch einen Jagdschein machen. Und dann habe ich mich beim Jagdkurs angemeldet und dann war das Feuer voll ganz ausgebrochen tatsächlich. Und so kam ich dann über die Hunde zur Jagd letztendlich und hatte zu dem Zeitpunkt noch studiert und dann kam aber eins zum anderen und ich hatte die Möglichkeit, eben mein Hobby zum Beruf zu machen über ein Volontariat, ein journalistisches und kam dann tatsächlich dazu, dass ich die Jagd auch mittlerweile hauptsächlich ausübe, aber nicht als Berufsjäger, sondern eben als Redakteurin.
Und du hast eben was gesagt von einer Berufsausbildung oder ein Studium hast du gemacht?
Genau, ich hatte Agrar studiert, ehrlicherweise aber nicht fertig und kam dann über das Volontariat direkt in den Journalismus rein. Also egal, was man vorher gemacht hat, was man studiert hat, muss man, um als Journalist tätig zu sein, ein Volontariat zu machen. Das schwankt so ein bisschen von Arbeitgeber zu Arbeitgeber oder von Zeitung zu Magazin. Und ich hatte 2 Jahre Vollzeit beim Deutschen Landwirtschaftsverlag, also bekannt für Pirsch, Unsere Jagd und Co. Dann Volontariat gemacht. Damals gab es auch noch Jagd erleben als Newsplattform, für die ich ganz viel geschrieben habe und habe so halt tatsächlich von Anfang an mich 24/7 um die Jagd gekümmert und habe dann zum Bayerischen Jagdverband gewechselt, als da so ein bisschen die Führungsebene gewechselt hatte und sich das alles neu aufgestellt hat und ich gesagt habe, okay, dann mache ich da den Neustart mit und habe da eben auch nochmal eine andere Seite kennengelernt, weil Verbandsarbeit mir immer schon Spaß gemacht hat, aber halt dieser Neustart in Bayern dann irgendwie auch so die Möglichkeit war, was Neues mit anzufangen und vielleicht so eine Generation auch wieder aufzufangen. Und ja, und habe dann nebenher noch Journalismus studiert, zwischen vielen langen Arbeitstagen. Aber ich habe gesagt, okay, ich brauche ein fertiges Studium noch. Und so, genau, hat sich das dann ergeben.
Ja, toll, auf jeden Fall coole Geschichte. Und gerade mit den Hunden, du bist auch Hundeführerin, ne? Also auch auf Drückjagden gehe ich mal von aus, ne?
Genau, also ich bin viel mit den Hunden auf Saujagden unterwegs, mittlerweile auch Nachsuchenführerin, eigentlich immer was mit den Hunden zu tun. Jetzt die Jahreszeit, wo ich dann viel mit den Hunden auch Baujagend bin mit Terrier und Dackel. Und ja, das ist eigentlich so meine Hauptbeschäftigung. Mal ab und zu, klar, wenn es sich ergibt, eine Entenjagd, aber das ist bei mir eher weniger. Das gilt schon eher den Schwarzkitteln.
Super. Ja, da sind wir auf einer Wellenlänge. Also grundsätzlich, wie ist es bei oder was für Hunde hast du? Das interessiert ja die Community auch immer.
Genau, das interessiert die Community immer und das ist bei mir ganz lustig, weil bei mir kann es keiner sagen, was ich denn so habe oder nicht habe. Also ich bin kein Rassefanatiker, überhaupt nicht. Ich habe momentan im Stall stehen einen Wachtelhund, zwei Teckel und einen Jagdterrier. Mein Partner hat noch einen Drahter, das habe ich momentan leider keinen, und einen bayerischen Gebirgsschweißhund. Und ja, also ich habe diverse schon gehabt. Kleine Münsterländer, Deutsch-Kurzer hatten wir jetzt von klein bis groß alles eben auch für verschiedene Einsatzzwecke.
Krass, also ich bin immer da voll der Fan von, wenn die Leute so viele Hunde haben, weil ich denke mir immer, oh, es ist schon schwierig, mit einem klarzukommen, gerade mit einer Bracke. Aber alles gut. Finde ich super. Man kennt ja nicht so viele Hundeführerinnen als Jäger hier, oder ich kriege das nicht so mit. Also mittlerweile immer mehr, aber es ist immer noch so ein bisschen verhalten. Es ist so, glaube ich, noch dieses alte Klischee der Hundeführer. Aber ich finde das toll, wenn man mit den Hunden arbeitet und vor allem auch, wenn es bunt gemixt ist. Ich habe nämlich letztes Mal auf einer Yacht tatsächlich einen kleinen Münsterländer gesehen. Ich habe noch nie einen kleinen Münsterländer an Sauen gesehen. Der hat so geil gejagt. Der hat richtig geil gejagt. Und da muss ich echt sagen, also ich glaube, es kommt nicht auf die Rasse an, sondern auf die Person, die die ausbildet.
Ja, und halt auch immer auf das Individuum. Also das sage ich mittlerweile auch. Es ist mir echt relativ völlig egal, was der Hund für eine Rasse ist. Sie müssen halt mehrere Faktoren haben. Erstens, sie müssen laut sein, einfach für die Drückjagden. Also ich finde nichts schlimmer als einen Stummjagden, einen Hund, der durch den Wald rennt. Und dann müssen sie einfach am Schwarzwild ordentlich arbeiten. Und ordentlich heißt halt nicht 30 Meter Abstand wahren und irgendwie komisch rumbellen und auch an Krankensauen nicht die irgendwie nur komisch verbellen, sondern dass die auch rangehen, wenn es sein muss, dass die sich aber nicht völlig selbstgefährdend auf alles draufstürzen. Und das zu finden, das ist halt mittlerweile leider echt schwierig. Und auch den Hunden die Möglichkeit zu geben, dass sie das halt nachher zeigen können. Weil es bringt mir nichts, wenn der Hund da die Rehe durch die Gegend jagt und ich eigentlich auf Sauen aus bin.
Das stimmt, das stimmt. Da bin ich auch sehr froh mit meinem, der macht das eigentlich relativ gut. Ich habe auch Gott sei Dank noch keinen geschlagenen Hund. So, jetzt sind wir hier in dieser Podcast-Folge. Unser Podcast heißt ja alles zum Thema Drohnen und moderne Jagd. Lass uns mal so ein bisschen auf das Thema Drohne gehen. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Vielleicht erzählst du mal die Story. Ich finde das inspirierend. Deswegen habe ich dich auch hier eingeladen zum Podcast. Wir arbeiten jetzt schon ein bisschen länger zusammen. Ja, vielleicht gibst du mal gerade so einen Einblick.
Tatsächlich das erste Mal gesehen haben wir uns bei einer Rotwildtagung, wenn du dich erinnerst,
Ja.
in Hessen, in Bad Orb. Und zwar, das war eine Veranstaltung vom Hessischen Landesjagdverband und vom Bayerischen Jagdverband. Da ging es um das Thema Rotwild eigentlich. Und da hatte der Kollege, jetzt musst du mir nur mit dem Namen helfen, weil ich gerade mit Namen ganz schlecht bin, Till.
Till Krauhausen,
Genau,
der liebe Till vom
liebe Grüße
Landesjagdverband,
gehen
ja.
raus. Vom Landesjagdverband Hessen gemeint, aber wir könnten doch als Aussteller den Alex Mohr von Copter Pro hinzuziehen. Und ich war so, hä, Rotwild, Drohne, so ganz habe ich es nicht verstanden
Ja.
im ersten Moment, weil ich da irgendwie halt so mit Kidsrettung und Drohne im Kopf war, dass ich in dem Moment den Schritt gar nicht gepackt habe. Und dann hatten wir da das Gespräch und haben uns dann auch auf der Veranstaltung selber getroffen. Und dann war es mir schon klar, warum Rotwild und Drohne auch ein Thema ist, gerade einfach für Wildzählungen und Co. Aber das war vor jetzt 3 Jahren, glaube ich schon.
Schon lange her, ja.
Ja, und da war das natürlich noch so ganz, ganz am Beginn. Und ich war zu dem Zeitpunkt schon im Thema Kidsrettung aktiv und bin auch selber Drohne geflogen, Kidsrettung, aber halt bei weitem nicht das, was ihr gemacht habt. Und so haben wir uns eigentlich tatsächlich das erste Mal gesehen. Und sind in Kontakt getreten und dann ging es jetzt darum, dass ich mir jetzt 2024 eine eigene Drohne einfach anschaffen wollte. Also ich komme selber auch von dem landwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben eigene Flächen, die wir auch mähen. Und ich hatte für die Kreisjägervereinigung die Kidsrettung die Drohne geflogen. Es gab dann aber so ein bisschen, ja, Unstimmigkeiten, wie es manchmal im Verein einfach so ist. Und ich hatte die Drohne dann hatten zurückgegeben und mein Amt auch niedergelegt. Und dann habe ich gesagt, okay, für unsere eigenen Flächen will ich aber, dass wir auch wieder eine Drohne einfach haben, womit wir die Flächen abfliegen können vom Mähen. Und so hat sich das dann eben ergeben und habe geguckt, okay, wo bekomme ich sinnvoll eine Drohne her? Und ich hatte tatsächlich witzigerweise im Umfeld, nachdem wir uns kennengelernt haben, schon Jägern gesagt, ja, geht mal zu Copter Pro, da bekommt ihr nämlich noch eine Schulung, wenn ihr euch eine Drohne kauft. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich mir jetzt eine Drohne kaufe, dann wende ich mich auch an euch. Und so kam das tatsächlich, dass wir dann einfach näher in Kontakt gekommen sind und auch festgestellt haben, dass wir jagdlich, fachlich auf einer Wellenlänge sind und dann vertraust du auch jemanden viel mehr, wie wenn du einfach sagst, okay, du gehst in den Nachbarort und holst deine Drohne. Das hätte ich genauso machen können, aber das bringt mir ja einfach nichts, wenn ich sage, okay, ich kaufe das nur da und habe nicht noch den Ansprechpartner.
Das stimmt, das stimmt. Nee, stimmt, das ist jetzt auch mittlerweile schon ein paar Jahre her. Und jetzt hast du die Drohne seit, also wo wir uns kennengelernt haben, ist ein paar Jahre her. Jetzt hast du die Drohne seit 2024. Gib mal so ein paar Einsatzgebiete. Also du bist ja auf der einen Seite sehr in der Kidsrettung aktiv. Du hast aber natürlich auch noch andere Einsatzgebiete. Du hast eben das Thema Wildzählung angesprochen. Wo kommt die Drohne denn für dich oder in welchen Bereichen kommt die Drohne für dich denn in Frage?
Also tatsächlich mittlerweile in sehr, sehr vielen Bereichen. Also Kidsrettung ist das, was man halt am meisten kennt und womit es auch populär geworden ist. Jetzt habe ich ja die Dreier DJI, also DJI Mavic 3. Und die habe ich im Frühjahr fängt es eigentlich an, dass ich die Drohne einsetze bei den Hunden, bei der Einarbeitung auf der Hasenspur, dass ich einfach schon gucken kann, okay, wo sind die Hasen und das dieses lästige Rumlaufen einfach wegfällt, auch was die Störung angeht. Da bin ich mittlerweile auch schon dazu übergegangen, mein Partner auch, dass wir die auch auf den Prüfungen einsetzen und da auch sehr erfolgreich einsetzen, also gerade auf den Anlagenprüfungen, sei das jetzt von den Terriern, sei das von den Dackeln, sei das von den Vorstehhunden. Da merkt man schon auch noch, dass da so ein bisschen Vorbehalte sind beim Drohneneinsatz. Also da hatte ich auch die Debatten, ob das wirklich weitgerecht ist oder nicht schon, aber da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Das ist so im Frühjahr, wo ich anfange. Und dann ist es oft auch so, ach ja, wegen Wildschäden kannst du mal gucken, kannst du mal drüber fliegen. Einfach auch, um zu gucken, wo im Revier sind vielleicht auch schadträchtige Flächen. Das haben wir jetzt auch im Sommer gemerkt. Und ja, tatsächlich, ich fange so ein bisschen auch an, aber da bin ich auch noch am Anfang, was PV-Anlagen angeht. Genau. Und einfach auch jetzt in dem Rotwildrevier, was da noch ist, mit auch was in der, einfach an Wild da ist, das Wild anzusprechen, wo sind die Hauptstellen, ja. Und bei den Rückjagden lohnt sich es tatsächlich auch. Also ich war jetzt babybedingt dieses Jahr nicht auf vielen Jagden, aber da war es halt einfach auch so, dass man gesagt hat, okay, wir haben Schilfflächen hier im Revier. Okay, wir gucken mit der Drohne, bevor wir die tatsächlich durchdrücken und die Hunde da reinlassen. Wo liegt da das Wild? Was liegt da an Wild drin? Macht es Sinn? Sind da vielleicht nur Füchse drin? Dann brauchen wir da nicht Hunde oder sind da vielleicht nur Rehe drin? Dann brauchen wir die Hunde da auch nicht reinschmeißen. Und so hat sich das eigentlich im kompletten Jahresverlauf, dass die Drohne immer mit dabei ist.
So ein treuer Revierbegleiter, wie ich das immer sage. Du hast jetzt viele Einsatzgebiete angesprochen. Wie kam es denn dazu, beziehungsweise was war denn so der ausschlaggebende Punkt? Du hast ja sehr viel Kontakt, beziehungsweise bist sehr viel auf Jagd. Wann war dieser ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, okay, guck mal, jetzt würde so ein fliegender Helfer mir auch selber im Revier helfen?
Dadurch, dass ich über die Kreisjägervereinigung mit der Kidsrettung aktiv war und diese Drohne, was die Kidsrettung anging, schon viel im Einsatz war, wusste ich, wie gut dieses Ding eigentlich ist. Und dann kam natürlich relativ schnell der Wunsch, wo ich sage, okay, ich möchte da was Eigenes, weil die geförderten Kidsrettungsdrohnen halt irgendwie noch was anderes sind, vor allem wenn sie einem nicht gehören, was so den Einsatz angeht. Und ich gesagt habe, ich will mal abgesehen von der Förderung, die ich gut und wichtig finde, einfach ein Gerät haben, das ich so benutzen kann, wie ich das will. Also wann der Punkt kam, kann ich gar nicht genau sagen, aber halt, dass der Wunsch, da was Eigenes zu haben, kam schon relativ schnell, ich hatte mit der Zweier angefangen zu fliegen. Also vor 3 Jahren, 4 Jahren.
Ja, man will es ja nicht mehr missen, glaube ich. Das ist das Ding. So, wenn man es einmal eingesetzt hat, dann will man es nicht mehr missen. Grundsätzlich, du hast jetzt auch viel zu dem Thema gesagt, was ich auch immer predige: Drohnen bei der Jagd, nicht die Jagd mit der Drohne, weil jagen tun wir immer noch selber. Aber wie stehst du generell zu dieser Modernisierung in der Jagd? Weil ich glaube, bei vielen macht das erst Klick, wenn sie mal zum Beispiel jetzt ein Video rausgebracht letzte Woche zu unserer Drückjagd-Freitags. Da hatten wir Bachen mit Frischling drin und da hat einer drunter geschrieben: Jetzt habe ich das Video gesehen und jetzt habe ich mal verstanden, warum das Sinn macht. Und für viele ist es ja, glaube ich, noch so ein: Ja, Drohnen bei der Jagd, viel zu modern und so weiter. Aber vielleicht kannst du mal einen Einblick geben. Du hast ja gerade so viele Sachen genannt, die innerhalb der Jagd sind, aber wo es sinnvoll eingesetzt werden kann.
Also tatsächlich, ich habe an Weihnachten, als ich hier länger im Auto saß, einen Podcast gehört von vor 10 Jahren, von 2014 oder 15. Und zwar witzigerweise, mein Jagdherr hat damals schon in dem Podcast gesagt, er setzt Drohnen zur Wildschadensvermessung ein. Und vor 10 Jahren war das Thema Drohne natürlich, also auf der Jagd noch völlig weit weg. Und auch da war er eigentlich Vorreiter damit schon. Und wenn ich überlege, dass wir 10 Jahre später, dazwischen kam Schalldämpfer, da kam Nachtsichtvorsatz, Wärmebildvorsatz, eine unglaubliche Entwicklung im Bereich Wärmebild. Und wir kämpfen eigentlich immer noch an derselben Front. Da dachte ich schon, okay, irgendwie ist die Jagd da nicht weitergekommen. Obwohl damals schon erkannt wurde, okay, der Helfer aus der Luft hat einen sinnvollen Hintergrund. Ich glaube einfach, dass diese modernen Entwicklungen, dass das immer so ein bisschen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, bei manchen halt etwas länger dauert. Also wie ich frisch mit der Jagd angefangen habe, da kam das Schalldämpfer-Thema langsam so auf. Und da wurde dann geschrien, ja, es werden die Wildereizahlen hochgehen. Genau dasselbe mit dem Thema Wärmebildvorsatz. Ich habe vorher mal geguckt, was mich interessiert hat, wie hoch eigentlich die Wildereizahlen in den letzten 10 Jahren sich entwickelt haben. Die Wildereizahlen sind gleich geblieben. Egal, ob da der Schalldämpfer eingeführt wurde, ob Nachtsichtvorsatztechnik eingeführt wurde, etc. pp. Primär die Wildereizahlen sind gleich geblieben. Also ich glaube einfach, dass der Mensch sich gerne gegen was Neues wehrt. Landwirte und Jäger sind da nochmal besonders schlimm in dem Fall. Und deshalb einfach dem sehr kritisch entgegenstehen. Und letztendlich ist es aber so, man muss den neuen Sachen eine Chance geben. Und natürlich, ich kann mit allem möglichen neuen Schindluder treiben. Aber wenn ich das sinnvoll einsetze, kann es ein erfolgreicher Helfer sein. Und
Das
genau
ist
das
ein
glaube ich, dass
wichtiges Wort, ja, definitiv. Du hast jetzt auch ein paar Themen gesagt, beziehungsweise ein paar Argumente gesagt, ja, Modernisierung in der Jagd. Wir waren ja auch, oder sagen wir mal dein erstes Beispiel, ne? Früher einsetzen für die Hundeausbildung und so weiter. Das revolutioniert ja auch gewisse Einsatzgebiete, ne? Also ich war ja dieses Jahr auf der Hegewald, ich gehe nur davon aus, den Film hast du vielleicht gesehen. War mir ganz wichtig, dass ich bin jetzt kein Prüfer, bin auch nicht mega in der Hundeausbildung involviert, aber Drohne fliegen kann ich. Und haben mir die Profis beiseite geholt auf der Hegewald, um einfach mal zu zeigen, guck mal, was ist möglich, was gehört zu moderner Technik oder wie kann die moderne Technik in gewissen Einsatzgebieten helfen. Ein wichtiger Punkt. Jetzt so eine Frage, die viele sich stellen. Du hast schon eine Drohne vorher geflogen, klar. Du warst ja dann auch bei uns hier vor Ort zur Schulung. Und wie war der Ablauf? Also viele denken, ja, kann ich so eine Drohne überhaupt fliegen? Wie schwer ist das? Wie lief die Schulung bei uns ab? Vielleicht gibst du mal da so einen kleinen Einblick.
ja, also die Schulung lief insofern ab, wir hatten den Termin vorher gemacht, und ich kam an und wir haben dann erst im Seminarraum so ein paar theoretische Sachen gemacht. Okay, wie lege ich zum Beispiel eine Fläche an? Wie ist die Steuerung? Weil ich davor viel die Zweier einfach geflogen habe, und dann der Umstieg auf die Dreier. Ich bin die Dreier zwar davor schon geflogen, aber halt nicht so im Detail. Und dadurch, dass ich aber schon relativ viel geflogen bin, muss ich sagen, lief die Schulung sowohl in der Theorie als auch danach in der Praxis schon so ab, dass ich extrem viele Detailfragen gestellt habe und es auch fast, würde ich sagen, so ein bisschen ein Austausch auf Augenhöhe war, wo man auch über Tipps und Kniffe einfach gesprochen hat. Okay, wie macht man das? Wie macht ihr das mit eurer Erfahrung? Was habe ich einfach aufgrund davon, dass ich viel alleine geflogen bin, so gemacht? Und das war jetzt auch gar nicht so eine Schulung von wegen, okay, 3 Stunden vorbeten, mach das so und so, sondern einfach, okay, was brauchst du? Wie können wir dir das zeigen? Und ja.
Das ist uns ganz wichtig, dass immer individuell darauf eingegangen wird, weil viele haben ja ganz andere Lernstände. Einer kommt hin, der hat noch gar keine Erfahrung. Dann kommt jemand wie du, die schon lang geflogen ist, die eigentlich wissen will, wie optimiere ich das Ganze noch mit einer neuen Drohne, natürlich die Basics lernen. Und ja, wie lief das Praktische für dich ab? Wir haben ja das Revier hier direkt nebendran.
Genau, wir sind ins Revier gefahren mit dem, ich sage jetzt mal, Copter Pro Mobil, mit den großen Bildschirmen drin und haben dann die Drohne, ich glaube, das war da ein Rapsschlag, den wir einmal abgeflogen sind, ob da Sauen drin sind und haben da einfach verschiedene Sachen auch noch ausprobiert von Hö wegen Höhe und so. Und das ist halt auch ein entscheidender Unterschied von der Zweier zu Dreier, finde ich. Mit der Dreier fliege ich halt viel, viel höher, wie ich es mit der Zweier bin, weil ich einfach aus einer ganz anderen Höhe die Sachen schon sehe und haben da ganz viel mit der Kameraeinstellung noch probiert. Ja, das war eigentlich so das Hauptsächliche. Aber das war natürlich top, dass wir direkt ins Revier konnten, weil das ist oft das Problem. Das habe ich auch mit den Kids-Rettungsleuten gemerkt. Ganz viele haben einen Drohnenführerschein und ganz viele denken dann, sie können das schon. Sie sind vielleicht auch eine kleine DJI-Filmkamera irgendwie geflogen, also eine DJI Air oder sowas. Aber tatsächlich in Wahrheit, wie Kidsrettung auch funktioniert und dieses jagdliche Wissen, das muss dir auch jemand zeigen und das musst du einfach über die Dauer auch lernen und auch diesen Blick fürs Wärmebild, auch das musst du mit der Zeit lernen.
100%, ja.
Genau, und das kannst du nicht von jetzt auf gleich irgendjemanden beibringen, sondern nur den Leuten im Endeffekt das Handwerkszeug an die Hand geben und die Erfahrung nachher bringt es dann oder bringt es auch leider manchmal nicht.
Ja, das stimmt. Ja, manchmal kann es auch fatal sein, auch wenn man viel Erfahrung hat, weil man wird auch mit viel Erfahrung ein bisschen nachlässiger. Das muss man auch sagen. Also mir passiert das tatsächlich oft, dass so Flüchtigkeitsfehler passieren, wenn ich mich nicht an meine eigenen Routinen halte. Da ist auch schon mal eine Drohne an meiner Schulung, also meine eigene dann gegen das Auto oder sowas. Das kann passieren. Aber ich finde immer, gerade in der Luftfahrt sollte man mit klaren Checklisten arbeiten, mit klaren Abläufen arbeiten. Das ist dieses Heb ab, lass die Drohne stehen, warte mal kurz, dann killt das schon 90% aller Fehler. Hat die Drohne denn grundsätzlich die Erwartung erfüllt in den Einsatzgebieten, wo du jetzt geflogen bist? Du hast eben Kidsrettung gesagt, vielleicht gibst du mal so einen Einblick, wie deine Kidsrettungssaison verlief, wie schnell du selber warst, weil das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Viel Erfahrung bringt auch Schnelligkeit mit sich.
Ich muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich dieses Jahr mit Schwangerschaft relativ wenig geflogen bin im Vergleich zu den Vorjahren, also 2023 habe ich alleine über 100 Kitze raus und zwar teilweise komplett alleine ohne Helfer. Nur, also Drohne geflogen und die Kids selber rausgetragen. Und ich bin dieses Jahr nur auf den eigenen Flächen und auf Flächen von Angrenzern geflogen, also gar nicht so viel. Was man aber halt einfach deutlich merkt mit der Dreier im Vergleich zu Zweier, wir haben, da das Wetter dieses Jahr so unbeständig war, sehr, sehr spontan entschieden, auch aufgrund der guten Auflösung von der Drohne, dass wir in einem kurzen Gutwetterfenster gemäht haben. Das Gutwetterfenster war aber halt nachmittags und da war vorher morgens kein Abfliegen möglich, sondern ich bin dann halt bei wirklich relativ hohen Temperaturen geflogen und dann habe zwei Kitze raus. Und es wäre wahrscheinlich mit der Zweier nicht möglich gewesen und ohne Erfahrung auch nicht möglich gewesen. Wo ich dann schon sagen muss, ich bin sehr, sehr dankbar einfach für diese Drohne, dass ich das auch sehen kann, die Unterschiede, weil die so eine gute Auflösung hat.
Du hast ja auch, ich sag mal, ein paar andere Sachen angesprochen, jetzt Thema PV-Inspektion, andere Bereiche und so weiter. Wir haben ja auch gewisse Online-Schulungen dafür. Vielleicht gibst du mal den Leuten mal so einen Einblick, wie die Academy abläuft. Also, weil ich glaube, diese Erfahrung ist eine Sache, eine Drohne fliegen lernen, aber dieses Drohnefliegen nochmal zu verbessern, wirklich professionell auch irgendwann mal anbieten zu können, zum Beispiel. Das ist nochmal so ein nächster Schritt. Und ich denke, da bereitet einen ja die Academy gut drauf vor. Vielleicht gibst du mal den Leuten einen Einblick. Wenn ich das sage, dann glaubt es ja keiner so, weil es kommt ja aus meinem Mund so. Vielleicht gibst du mal einfach einen Einblick, wie das abläuft aus deiner Sicht und wie deine Erfahrungen damit waren.
Also was ich sehr gut finde, und da hat sich das tatsächlich auch schon gelohnt, dass ich ein paar Leuten, die keine Erfahrung mit Drohne haben, Copter Pro empfohlen habe, man wird halt wirklich ganz am Anfang abgeholt. Also die Academy baut so am Anfang auf, dass man, auch wenn man noch nie gefühlt eine Drohne gesehen hätte, danach weiß, wie dieses Ding funktioniert und wie ich auch Sachen damit machen kann. Und jetzt gerade im Bereich PV-Inspektion, da die Schulung fand ich insofern sehr gut, weil sie halt auch kleinschrittig aufbaut und du da halt auch viel zu dem ganzen Background erzählst. Was muss man da technisch wissen? Wonach suche ich da eigentlich mit der Drohne? Und warum macht es Sinn, dann mit der Wärmebilddrohne danach zu gucken? Und das sind halt Hintergrundwissen, die man nachher auch im Gespräch mit Kunden im Endeffekt braucht oder auch mit jemandem, der, hey, warum fliegst du jetzt über eine Photovoltaikanlage mit deiner Wärmebilddrohne? Reicht dann nicht auch eine einfache DJI Air? Einfach dieses Hintergrundwissen wird da auch mitvermittelt. Und es ist eben so kleinschrittig, dass es auch jeder versteht. Das ist super mit den Online-Videos, weil ich auch, wenn ich jetzt teilweise nachts mit dem Baby wach bin, habe ich mich auch schon ertappt, dass ich dann einmal Copter Pro Academy angeguckt habe, weil ich einfach dann gerade Zeit hatte und mit dem Baby wach war und dann habe ich halt ein bisschen am Video weitergeguckt, anstatt nur irgendwas anderes zu machen.
Das freut mich, das freut mich. Ja, das ist wichtig, dass die, weil viele Leute sagen, okay, ich will mir so eine Drohne holen, aber sie haben Angst davor, ah, ich kann sie nicht fliegen. Die Bedienung ist ja relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Der nächste Punkt ist quasi, wo die Leute Angst vor haben, dass sie nicht die passende Schulung haben, beziehungsweise dass sie nur 10% ihrer Drohne dann verstehen, weil es ist ja schon, man kann ja schon sehr, sehr viel machen. Und ich sag mal, das, was wir schulen, ist schon sehr viel. Wir haben ja noch Aufbaukurse für gewisse Einsatzgebiete, die noch tiefer reingehen. Und jetzt gerade bei dem Thema ASP, das ist ja bei euch, denke ich, jetzt auch, also macht ja so langsam die Runde, Rheinland-Pfalz, Hessen, jetzt auch rüber nach Baden-Württemberg. Da merkt man, wenn man diese Technik wirklich 100%ig beherrscht und noch ein paar wirkliche Expertengriffe drauf hat, dann erleichtert man sich so dermaßen das Leben. Da haben wir jetzt noch ein paar Schulungen auch in Planung. Viele haben wir schon gedreht. Der ASP-Kurs wird dann noch ein bisschen verfeinert. Wie stehst denn du dazu, generell mit dem Thema ASP? Jetzt mal ganz anderes Thema.
Ja, also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich komme aus der Landwirtschaft und ich weiß aus leider eigener Erfahrung, was in einem tierhaltenden Betrieb eine Tierseuche für Katastrophen anrichten kann. So. Jetzt ist es aber so, dass die afrikanische Schweinepest keine Zoonose ist, keine Krankheit, die auf den Menschen übertragbar ist. Deshalb finde ich teilweise tatsächlich fast die Hartnäckigkeit, wie das Thema ASP auch propagiert wird, schon relativ hart, wobei ich natürlich auch weiß, dass die Schweineindustrie und die Schweinelobby da im Hintergrund ziemlich aktiv ist. Und klar, aus Jägersicht, für die Wildschweine ist die ASP aufgrund der hohen Mortalität einfach wirklich eine Katastrophe, weil sie uns flächendeckend die Schwarzkittelbestände echt zusammenbrechen lässt.
Da
Und
schließt sich
deshalb.
so ein bisschen der Kreis, ne? Also, weil das ist gut, das eine ist Seuchenbekämpfung, das andere ist Jagd. Und jetzt merken wir aber, okay, die moderne Technik wird auf der einen Seite ja eingesetzt, um ja viele verschiedene Einsatzgebiete innerhalb der Jagd abzudecken, auf der anderen Seite aber auch für die Seuchenbekämpfung. Jetzt haben wir so einen kleinen Sprung gemacht gehabt, aber ich finde, das spielt alles so mit da rein, was so ein Einsatzgebiet einer Drohne ausmachen kann. Grundsätzlich, also wir fliegen selber viel. Ich bin aber noch unschlüssig, ob das ja nicht so viel bringt, aber ob wir das trotzdem aufhalten können. Das ist die Frage. Was denkst du da?
Tatsächlich glaube ich nicht, dass wir es aufhalten können. Also egal, was wir machen, sei das jetzt die Suche mit den Hunden, sei das die Suche aus der Luft, letztendlich kriegen wir die Kadaver so schneller raus. Ob wir es wirklich aufhalten können, bezweifle ich. Ich meine, der Sprung, wir hatten es jetzt jahrelang nur in den ostdeutschen Bundesländern, und da war es relativ im Griff. Das hat sich nicht weiter verbreitet und jetzt hatten wir den Sprung, wodurch auch immer, das wird ja keiner rausgeben, nach Hessen und dann nach Rheinland-Pfalz. Ich glaube nicht, dass wir es aufhalten können. Ne? Wir hatten vor ein paar Jahren den Sprung nach Belgien auf einem Truppenübungsplatz. Da haben sie relativ radikal Rambazamba gemacht und hatten es dann im Griff. Tschechien genauso, die haben das Militär reingeschickt und hatten es dann im Griff. Aber ich denke, dass wir immer wieder Ausbrüche haben werden und die zwar dann eindämmen können, aber komplett los werden wir das nicht mehr.
Ja,
Das
das
ist
wird, ich
aber
glaube, es wird damit leben, wird's, glaube ich.
also interessanterweise, ich habe vorher gesagt, ich habe ein paar Semester Agrar studiert auch, und wir haben davor, ich glaube mittlerweile 12 Jahren, schon über das Thema afrikanische Schweinepest geredet. Und damals hat eine Professorin zu mir gesagt, das wird durch ganz Europa gehen und es wird auch ganz Europa befallen und wir werden es nicht aufhalten können. So wie die klassische Schweinepest auch. Und genauso kommt es momentan auch. Also.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also wir hoffen, toi toi toi, wir hoffen es nicht. Mal gucken, ob die moderne Technik auch hier in so einem solchen Geschehen vielleicht helfen kann, weil vor 10, 12 Jahren hat man die technischen Möglichkeiten auch noch nicht, dass ein Kadaver in kürzester Zeit gefunden werden kann und geborgen werden kann. Das ist, glaube ich, auch noch so ein entscheidender Punkt. Ja, also es sind viele interessante Themen, gerade innerhalb der Jägerschaft. Einfach mal der kurze Sprung zum Thema ASP, weil ich finde, es ist momentan ein relevantes Thema, was uns alle so ein bisschen, na, was heißt beeinflusst, aber einschränkt. Also uns jetzt tatsächlich noch nicht in einem Revier, aber viele unserer Kunden sind schon eingeschränkt. Und ich denke, das macht auch was aus und was halt auch ein Riesenpunkt ist, die Drohnen werden da häufiger eingesetzt und da auch nochmal ein Appell an die Leute, so eine Drohne im eigenen Revier zu haben, ist, denke ich, nicht schlecht, gerade wenn die ASP kommt. Lieber fliegt ihr selber an eurem Revier und sucht nach den Schweinen, um die Kadaver rauszuholen, als dann andere da fliegen zu lassen.
Ist wirklich so. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und den darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, ne? Also wenn ASP in einem Revier ist, dann ist kein Jagdrevier mehr, sondern ist erstmal Seuchenbekämpfung. Und dann entscheidet das Veterinäramt, was da läuft. Wenn man sich da als Jäger natürlich einsetzen kann, zum Beispiel durch eine eigene Drohne, dann gibt man auch nicht die Fäden komplett aus der Hand.
Das ist nämlich genau der Punkt. Das haben wir dieses Jahr halt viel gemerkt, jetzt Hessen, Rheinland-Pfalz, wo die Leute gesagt haben: Ja, wie soll ich denn jetzt helfen? Ich habe zwar eine Drohne oder ja, ich überlege mir die ganze Zeit schon eine anzuschaffen für die Kidsrettung oder für die Jagd. Was soll ich denn beim ASP machen? Das machen ja die Profis. Ja, stimmt. Das machen sehr viele Profis, ausgebildete Drohnendienstleister, ausgebildete Teams, die das auch können. Aber gerade während der Erntezeit hat man gemerkt, wie gut das ist, eine eigene Drohne zu haben und da sind auch die Dienstleister entlastet, weil für jedes kleine Stück Wiese oder für jedes Weizenfeld, das gedroschen werden muss, einfach dahin zu fahren und zu fliegen für, das steht ja gar nicht mehr im Verhältnis irgendwann. So, ich sag mal, als Drohnendienstleister hat man da eher die Möglichkeit noch, ich sag mal, die großen Dinger zu machen. Aber wenn man so eine Drohne hat, in seinem eigenen Revier da mitzuwirken gegen die ASP, um zu sagen, ich unterstütze den Landwirt, nicht nur bei der Kitzrettung, sondern auch vielleicht irgendwann bei der ASP-Prävention, wenn er seine Flächen ernten will, ist eine coole Geschichte. Ja, sind, denke ich, viele spannende Themen. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast dich ja dafür entschieden, weil du gesagt hast, du bist selber viel in der Kitzrettung geflogen. Was würdest du denn anderen empfehlen? Warum ist eine Drohne in einem Revier mittlerweile, ich sage jetzt mal nicht ganz so wichtig, aber in Anführungszeichen so wichtig wie die Handwerkerbildkamera oder vielleicht sogar auch wie das Gewehr, das man haben sollte?
Schulungen, definitiv Schulungen und sich von Leuten, die Erfahrung haben, an die Hand nehmen lassen. Deswegen Copter Pro Academy und wenn es geht, wenn ihr euch eine eigene Drohne anschafft, echt schulen lassen, nachfragen, nicht zu stolz sein, da einfach zu sagen, okay, ich kenne mich damit noch nicht aus, zeigt es mir, weil es ist im Endeffekt eine völlig neue Welt für die allermeisten und da muss man sich erstmal reinfinden und auch einarbeiten. Und da ist es richtig, dass es die Schulungen gibt und es ist aber auch richtig, dass man fragt und sich das zeigen lässt. Das ist, glaube ich, mit der größte Punkt, was ich auch immer sehe und wo ich die größten Probleme bei ganz vielen sehe, weil die einfach, ja, letztendlich zu stolz sind und sagen, ja, ich kaufe mir das Ding und ich kaufe mir quasi mit der Drohne auch das Wissen und es ist halt einfach nicht so.
Ja, das stimmt.
Deshalb schulen, lernen lassen, ja, zeigen lassen.
Perfekt. Ich würde sagen, wir arbeiten ja noch ein bisschen zusammen, gehe ich mal davon aus, und wir werden auch noch
Hoffe ich.
weitere Einsatzgebiete zusammen erschließen, gehe ich mal davon aus. Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was noch für Einsatzgebiete kommen. Was sind jetzt deine nächsten Ziele mit der Drohne durchzuführen oder was steht als nächstes an?
Tatsächlich möchte ich mehr in den Bereich Wildzählungen jetzt auch gehen, gerade in, oder ja, Wildzählungen und einfach auch Wildtiermonitoring und da gucken, was sich da alles noch Schönes ergibt.
Ja, das ist nämlich ein entscheidender Punkt. Was viele noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist, dass man die Einsatzgebiete erst erschließen muss, bevor man die durchführen kann. Weil viele sagen, ja, sind das überhaupt Märkte? Kann man da jetzt zum Beispiel Fuß fassen? Kann man das durchführen? Ja, egal ob jetzt im eigenen Revier oder später auch für Staatsforsten, für Landesforsten, für andere Organisationen oder auch Privatwälder, ist das wirklich eine gute Methode. Wir haben das Thema angestoßen und es kommt so langsam ins Rollen, dass immer mehr Wildzählungen durchgeführt werden. Also coole Geschichte, bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
Ja, und tatsächlich, vielleicht auch noch an der Stelle eine sehr interessante Anmerkung. Vielleicht denken viele, die nur in Anführungszeichen ein Rehwild- und Schwarzwildrevier haben, ja, von Wildzählungen sind wir ja gar nicht betroffen. Nein, Leute, auch tatsächlich kommt es jetzt in den ersten Revieren, dass es Rehwildzählungen gibt in Waldflächen. Und wenn sich das flächendeckender durchsetzt, dann wird es, glaube ich, ganz spannend. Also wenn man nicht mehr nur sagt, okay, die Abschusszahlen werden anhand von Verbissgutachten, sondern auch von so Rehwildzählungen aus der Luft gemacht, dann wird es, denke ich, sehr, sehr heiß.
Gerade mit den ganzen Förderungen für den Wald, die es gerade gibt. Ja.
Genau.
Weil irgendwann wird das ausgeschüttete Geld auch mal nachgeforscht. Da wird geguckt, wie sind denn die Bestände. Da wird nicht mehr nur das Gutachten geschaut, sondern wirklich mit Fakten gearbeitet. Ja, das sind sehr coole Themen, die uns auf jeden Fall noch in Zukunft begleiten werden. Freue ich mich drauf. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass wir uns bald nochmal persönlich sehen. Wir sind hier gerade im Zoom-Call, also falls die Qualität mal ein bisschen schlechter ist, dann tut es uns leid. Ja, möchtest du abschließend noch was sagen für die Zuschauer?
Bleibt gesund, das ist das Wichtigste und traut euch wirklich die Drohne auch für verschiedene Zwecke einzusetzen. Die moderne Technik macht viel möglich. Es ist halt immer nur die Frage, wie man sie einsetzt, aber jeder, der sie vernünftig einsetzt, hat, denke ich, viel damit gewonnen.